Ja, unser erster Text sind zwei Verse aus Exodus 23. Das ist Teil des sogenannten Bundesbuches, des Gesetzkorpus, der nach der Verkündung der 10 Gebote folgt. Und nach heutiger Forschung geht man auch davon aus, dass das eines der ältesten biblischen Gesetzbücher ist. Und eben, es gibt zwei Verse, die sich mit dem Feind beziehungsweise dem Hasser befassen. Und ich habe da zunächst mal die verschiedenen Übersetzungen. Die Einheitsübersetzung übersetzt hier, wenn du dem verirrten Rind oder dem Esel deines Feindes begegnest, sollst du ihm das Tier zurückbringen. Wenn du siehst, wie der Esel deines Feindes unter seiner Last zusammenbricht, dann lasse ihn nicht im Stich, sondern leiste ihm Hilfe. In der Übersetzung von Samson Raphael Hirsch, Ende des 19. Jahrhunderts, wenn du den Ochsen deines Feindes oder seinen Esel herumirren triffst, sollst du ihn wiederholt zurückbringen. Das liegt eben in der Wiederholung des Verbs, warum Hirsch hier das wiederholt hineinbringt. Und der zweite Vers, wenn du den Esel deines Hassers unter seiner Last liegen siehst, so sollst du dir nicht gestatten, es ihm zu überlassen. Vielmehr alles fahren lassen und ihm beispringen. Da sehen wir schon, dass er genauer ist, um wen es hier geht. Eben im ersten Vers der Feind und im zweiten Vers der Hasser. In der Einheitsübersetzung ist das aus welchen Gründen auch immer so übersetzt, als wenn es dasselbe Wort wäre. Und das ist eben nicht der Fall. Und gerade im zweiten Vers, in Vers 5, ist auch nochmal eine Frage, das sehen wir gleich im Kommentar von Benno Jakob, wie genau das zu verstehen bzw. zu übersetzen ist. Man könnte man sagen, die Einheitsübersetzung gibt sozusagen den Grundgedanken wieder, ob sie sich dabei sprachlich genau an den Text hält, es noch mal eine andere Frage. Ja, Benno Jakob übersetzt, wenn du den Ochsen deines Feindes oder seinen Esel verirrt findest, zurückbringen sollst du es ihm. Wenn du den Esel deines Hassers unter seiner Last liegen siehst und du abstehen wolltest, für ihn festmachen sollst du mit ihm zusammen. Und hier sehen wir auch schon den Unterschied, dass eben Benno Jakob festmachen übersetzt, während das andere darauf hingeht, die anderen Übersetzungen darauf hingehen, nicht im Stich lassen, alles fahren lassen. Da werden wir gleich in seinem Kommentar sehen, wo da das Problem liegt. Und er macht damit eigentlich auch ganz anschaulich, worum es hier geht. Was auch nochmal wichtig ist, dass es einen parallelen Text in Deuteronomium 22, 1 bis 3 gibt mit ähnlichen Forderungen, nur dass da derjenige, der angesprochen ist, nicht der Feind, sondern der Bruder ist. Und da kann man vielleicht auch noch mal schließen, ähnlich wie wir es ja bei dem Nächsten und dem Ger gesehen haben, dass letztlich für beide Gruppen dasselbe gilt. Also in Deuteronomium heißt es, du sollst nicht untätig zusehen, wie ein Stier oder ein Lamm deines Bruders sich verläuft. Du sollst da nicht so tun, als gingen sie dich nichts an. Benno Jakob in seinem Kommentar zur Exodus, er hat keinen Kommentar zu dem Deuteronomium geschrieben, übersetzt das Verb als wenn du nicht siehst, sondern sie deinem Bruder zurückbringen. Wenn dein Bruder nicht in der Nähe wohnt oder wenn du ihn nicht kennst, sollst du das Tier in deinen Stall tun und es soll bei dir bleiben, bis dein Bruder es sucht und du es ihm zurückgeben kannst. Ebenso sollst du es mit einem Esel halten, ebenso mit einem Gewand, ebenso mit allem anderen, was dein Bruder verloren hat, was er verloren hat und was du findest. Du kannst gar nicht so tun, als ginge dich das nichts an. Ja, und dann ist der Kommentar von Benno Jakob zu den Versen in Exodus. Das erste ist sympathisch. Ein Exeget gibt zu, dass er nicht weiß, dass er etwas nicht erklären kann. Wie dieser und der nächste Vers hierher kommen, ist ein Rätsel. Sie unterbrechen nicht nur den Zusammenhang zwischen Vers 3 und 6, es sind auch die einzigen Sätze, die wie die Rechtssätze eben in den Versen vorher im Bundesbuch mit wenn anfangen und wie diese ein oder anwenden, Ochse oder Esel. Eine Erklärung dafür weiß ich nicht. Und die verwandten Aussprüche Deuteronomium 22, 1 bis 3 haben auch keinen Zusammenhang mit ihrer Umgebung. Untereinander gehören sie hier wie dort eng zusammen. Der eine redet von dem persönlichen Feind, der andere von dem Hasser, der eine von dem verirrten Ochs oder Esel, der andere von einem zu schwer belasteten Esel, beide Male im Nachsatz der nachdrückliche absolute Infinitiv. Und jetzt kommt eben die Frage, wie man den gerade in den Vers 5 übersetzt. Triftiger ist, dass im zweiten Teil ein Begriff helfen oder dergleichen benötigt wird. Und wo heißt das Verb, das hier benutzt wird, Asaf, dies, denn die normale Bedeutung des Verbes ist etwas verlassen oder aufgeben. Die Situation ist, ein beladener Esel liegt unter seiner Last hingestreckt und kann sich nicht aufrichten. Was ist dabei zu tun? Zum bloßen Abladen oder Lockern der Riemen braucht der Treiber keine Hilfe. Auch wäre ihm damit nicht gedient, denn die Sachen sollen doch transportiert werden. Worauf es ankommt, ist, dass das liegende Tier, wie Deuteronomium 22,4 verlangt, wo nicht von einer Last, sondern nur von einem hingefallenen Tier die Rede ist, aufgerichtet werde. Aber weiterhin auch, dass es nunmehr mit seiner Last gehen kann. Nun gibt es noch einen anderen Stamm Asaf in Nehemia 3,8 und 34, vom Bau der Stadtmauern Jerusalems. Ist nun auch die Rolle von Asaf dort bei Nehemia im Vers 8 nicht ganz klar, so darf man das Wort doch nicht aus dem hebräischen Wörterbuch streichen, denn es hat sich in dem mischnischen Maaseva, Mishnah Sukkah 1,7 und Baba Metzia 10,2 und öfter erhalten. Das ist die Decke eines Wohnraumes, die zugleich den Estrich für einen Aufbau bildet, also etwas, was gleichzeitig Decke und Boden ist. Babylonischer Talmud Baba Metzia 117a wird diskutiert, woraus die Decke gemacht wurde und was von der Maaseva verlangt wurde. Nach dem einen sollte sie die verstärken, nach dem anderen den Fußboden eben machen. Wenn die Maaseva schadhaft wurde und Wasser durchließ, fragt es sich, wer die Kosten der Ausbesserung zu tragen hat, der Bewohner des oberen oder des unteren Stockwerkes. Der Sinn des Wortes scheint zu sein, gleichmäßig festmachen, eine feste, ebene Fläche herstellen, abdichten, verputzen. Dass der Esel mit seiner Last nicht aufstehen kann, braucht nicht bloß davon zu kommen, dass sie zu schwer ist. Es ist ebenso misslich, wenn sie schlecht und ungleichmäßig verpackt ist. Und selbst wenn er auf die Beine gebracht wird, besteht jeden Augenblick die Gefahr, dass auf der einen oder anderen Seite etwas herabfällt. Sifra zu Levitikus 25, 35, dann halte ihn fest, das war aus unserem Text, den wir letztes Mal bei dem Ger und dem seines vermögensverlustigen Bruder hatten, das gleicht der Last eines Esels. Solange sie noch an ihrer Stelle ist, kann einer sie festhalten. Ist sie heruntergefallen, so vermögen es fünf Personen nicht. Es ist wichtig, es nicht erst dazu kommen zu lassen. In dieser ungemütlichen Situation ist ein Helfer sehr willkommen, der an der anderen Seite nebenher geht und mit der Hand stützend das Gleichgewicht hält. Eine Szene, die man alle Tage beobachten kann. Es ist nun pädagogisch sehr fein, dass gerade ein solches Beispiel gewählt ist. Es gehört eine anständige Gesinnung dazu, seinem Feinde das verehrte Tier wiederzubringen, zumal es mit Zeitverlust verbunden ist. Jedoch man braucht dabei mit dem Feinde nicht persönlich zusammenzutreffen. Aber in dieser Lage ist es nicht zu vermeiden, obgleich der Mann dein Hasser ist, ein Mensch, mit dem man aus Feindschaft seit mindestens 3 Tagen nicht mehr spricht, Mishnah Sanhedrin 3,5. Asaf hat beide Male dieselbe Bedeutung. Wenn du seinen Esel unter der Last liegen siehst, so könnte dein erster Gedanke sein, davon abzustehen, ihm den Dienst des Asaf zu leisten. Wie? Ihm soll ich helfen, der mir Böses angetan hat? Darauf die Torah, neben ihm, mit ihm zusammen sollst du es tun. Magst du dich vor dir selber ausreden, dass du es nicht ihm, sondern dem Tiere zulieb tust, das an eurer Feindschaft unschuldig ist und Mitleid fordert. Zu Anfang wird man bei der Hilfeleistung stumm bleiben. Dann fällt notwendigerweise das eine oder andere Wort zur Sache anweisend oder ermunternd. Damit ist das Eis gebrochen und zum Schluss kann der andere nicht umhin, sich zu bedanken und die Brücke ist geschlagen, dass die Feinde wieder Freunde und Brüder werden. Sie haben ja schon dem Hass durch die Tat abgesagt. Was sie zusammenbrachte, war nicht eine gemeinsame Not, sondern die Bedrängnis nur des einen und in dieser das gemeinsame Anfassen. Das ist ein Unterricht in praktischer Nächstenliebe. Ja, soweit die Verse aus Exodus und der Kommentar von Benno Jakob dazu. Dazu Anmerkungen. Anita.
Ja, ich sag mal, also ich finde es sehr, sehr anschaulich. So kann man das ja auch nachvollziehen, das Beispiel. Und trotzdem löst er ja das Rätsel nicht auf, wie diese Texte da hineinkommen. Ich habe jetzt den Kontext nicht gelesen. Gibt es denn, also das ist ja im Grunde genommen ein sehr anschauliches Beispiel. Das muss man sich ja konkret vorstellen, um es überhaupt verstehen zu können. Gibt es denn andere, also in dem Kontext andere Beispiele, die ähnlich, ich sag mal, so eine Anschaulichkeit verlangen würden? Weiß ich jetzt gerade nicht.
Ja, ich gucke gerade. Also die Vorschrift vorher, da geht es eigentlich darum, dass man sich nicht mit dem Bösewicht verbünden soll, nicht der Meinung der vielen folgen soll. Also es sind schon relativ konkrete Sätze. Und das ist eigentlich
Ja.
das ganze Bundesbuch so. Das ist ja dieses typische kasuistische Recht, was das fängt ja damit an, also die ersten sind die Fragen des hebräischen Sklaven, dann geht es um die Frage, wenn jemand jemanden getötet hat, wenn jemand jemanden verletzt hat, wenn der Stier des einen den Stier eines anderen oder einen Menschen verletzt hat. Also das sind alles ganz konkrete Dinge und das charakterisiert ja eigentlich auch die biblische Gesetzgebung, dass man nicht irgendwelche abstrakten Prinzipien hat, sondern konkrete Fälle hat und eigentlich daraus dann Ableitungen macht, wie man in anderen Fällen handelt. Was im Übrigen auch in eine Ähnlichkeit in dem alten englischen, britischen Recht hat. Die haben auch mehr dieses kasuistische Recht als auch Großbritannien, der bis heute keine Verfassung in dem Sinn. Also das ist auch die auf konkreten Fällen aufzubauen, sozusagen. Und in dem Sinne ist es, also man hat auch also bei den anderen Vorschriften im Bundesbuch sieht er schon einen Aufbau und erklärt den auch, aber im Großen und Ganzen kann man wohl schon sagen, es ist einfach eine Sammlung von Rechtsfällen, die sich gefunden haben und die man mehr oder weniger passend nebeneinander stellt. Und vielleicht darf man da wirklich nicht allzu sehr sich zwingen, eine logische Ordnung darin zu finden, weil es wirklich um eine Sammlung geht,
Ja.
sozusagen.
Wobei, ich sag mal, das sind natürlich jetzt die Überschriften der Einheitsübersetzung, da steht dann drüber Verhalten gegen, also hier jetzt bei uns Verhalten gegen den Feind und dann kommt, du sollst das Recht des Armen in einem Rechtsstreit nicht beugen. Also da kommt der Arme und dann kommt der Rechtsschutz des Fremden gegenüber bei 9. Also da haben wir ja zufällig im Grunde jetzt, ne, also im Grunde genommen den Nächsten, den Arm, also wenn man den so sehen würde, den Feind, den Fremden hier nah beisammen auch. Also wenn man das so betrachtet.
Ja, da kann man sicher, der Arme wird auch vorher schon mal erwähnt, in 22, also ab 24, und dann noch vorher sogar. Da kommen die Witwe und der Waise nochmal in 22, 21, also und auch vorher, dass man den Gär nicht unterdrücken darf. Also es ist schon hier sozusagen eine Gruppe von Gesetzen, die sich eben mit dem Verhalten dem anderen Menschen gegenüber, sei es der Feind, sei es der Schwache, auseinandersetzen. Dazwischen sind allerdings ja auch eher kultische Gebote auch. Also man kann einen, ich würde sagen, man kann einen gewissen gemeinsamen Nenner finden, wenn man nicht versucht, es zu sehr zu pressen. Und natürlich, dass es gerade aus dem, immer um den Stier und den Esel geht, das ist auch vorher schon in den Gesetzen, das ist einfach wohl der Zeit zu verdanken, wo eben Verletzung oder Probleme damit so zu den alltäglichen Dingen kommt, wenn es für uns ja heute was ist, wo passiert uns das vielleicht nochmal auf dem entlegenen Dorf, aber ansonsten nicht unbedingt was. Und da ist dann natürlich klar, eben, es ist ein Beispiel, es gibt auch andere Dinge, bei denen man helfen muss.
Aber es ist trotzdem ja, also wenn man sich das, also ich wäre jetzt nicht darauf gekommen, das so zu verstehen mit der Last, aber es ist natürlich so ein bisschen wie die Waage, ne? Also es ist ja im Grunde genommen so ein, das Recht heißt, es wieder in ein ausgeglichenes Maß zu bringen und dass man dann auch, also eher den Vergleich mit der Decke nimmt, die ja dann, also der Bodendeckel sozusagen, da geht es ja im Grunde um Stabilität eines Hauses, Stabilität einer Gesellschaft, die nur so funktioniert, wenn alles in so einer, in so einem Gleichmaß sozusagen ist. Das finde ich schon, ja, also im Grunde genommen ein gutes Bild auch, das sozusagen. Und da, ich meine, dann so eine Erzählung daraus zu machen, zu praktischer Nächstenliebe zu kommen, ist natürlich auch,
Ja,
auch.
das ist bei Benno Jakob, dass er manchmal wirklich solche auch psychologisierende Auslegungen hat, wo er eben weiter interpretiert, welche Auswirkungen solche Vorschriften haben. Ja, und vielleicht ist wirklich eben das Charakteristische, hier wird nicht theoretisiert, du sollst deinen Feind lieben oder sonst was, sondern es wird konkret auf einen Fall, wo man helfen muss, hingewiesen und eben zumindest nach seiner Auslegung zu sagen, und das wird dann vielleicht auch helfen, die Gesinnung zu ändern. Also nicht umgekehrt zu sagen, zu verlangen, dass man versucht, das Feindschaftsgefühl zu überwinden, sondern mit was ganz Konkretem anzufangen und dann davon auszugehen, dass sich auch irgendwo bei den Gefühlen was ändert.
Und von der Übersetzung her ist Hasser der das Wörtliche, die wörtliche Übersetzung, oder?
Ja, da ist mir also wirklich unklar, wieso die Einheitsübersetzung da die beiden unterschiedlichen Wörter gleich übersetzt hat. Da gibt es wirklich keinen Grund, weil das ganz klare Wörter sind, deren Bedeutung klar ist.
Ja, weil. Also wir gleich bei Feind auch assoziieren, das sind festgelegte Feindschaften im Grunde genommen und der Hasser, das ist ja eher die individuelle.
Ja, genau, da geht Benno Jakob ja auch drauf ein, zu sagen, dass das deswegen schon wichtig ist,
Ja, den Unterschied.
den Unterschied zu sehen. Ja, und ansonsten haben wir eben, wo du hier schon darauf hingewiesen hattest, den Text zum Schilfmeerlied. So würde man vielleicht nicht drauf kommen, sozusagen. Aber das ist wirklich jeder, der ein bisschen Ahnung von jüdischer Bibellektüre hat, der irgendwie eben an Pessach den Text liest, der kennt diese Geschichte von, dass Gott sagt, die Engel dürfen nicht singen. Also von da ist das wirklich eine sehr, und jeder predigt darüber in irgendeiner Form, auch wenn das gelesen wird. Also von daher was ganz Bekanntes. Und eben sozusagen dahinter steht die Frage, darf man sich freuen und darf man ein Siegeslied singen, wenn der Feind untergeht? Und hier aber ja wirklich, es handelt sich um Feinde, die vorher grausam unterdrückt haben. Und ist das jetzt in Ordnung oder nicht, sozusagen? Und ich denke, das kann uns schon einiges sein. Der erste Text ist von einem Rabbiner des Reformjudentums, der das eben auch in seiner Auslegung zum Wochenabschnitt geschrieben hat, 2016. Joram Mazor. Die Tora berichtet uns, dass der Heilige, gepriesen sei er, eingriff und die Lager voneinander trennte. Und der eine kam dem anderen, das heißt das Lager Ägyptens, dem Lager Israels, nicht nahe die ganze Nacht lang. Exodus 14, 20. Bei Sonnenaufgang finden wir die Kinder Israels auf der anderen Seite des Schilfmeers und die Ägypter ertrunken im Meer. Die Dienstengel sind darauf eingestellt, vor dem Heiligen, gepriesen sei er, das Lied des Tages zu singen. Aber er hält sie zurück und verbietet ihnen zu singen. Unser Lehrer Mose, der am Ufer des Meeres steht, und neben ihm seine Schwester, die Prophetin Miriam, sehen mit Hilfe ihres prophetischen Geistes, dass sich in den Himmeln der Himmel ein besonderes Ereignis abspielt. Daher sind es an diesem Morgen nicht die Engel, die singen, sondern Mose und die Söhne Israels und Miriam und die Frauen Israels, die das Meereslied singen. Der Midrasch beschreibt uns, was geschah. Rabbi Jochanan sagte: Warum steht geschrieben, und sie näherten sich einander nicht die ganze Nacht lang? Die Dienstengel wollten vor dem Heiligen, gepriesen sei er, ein Lied sagen. Da sagte der Heilige, gepriesen sei er: Die Werke meiner Hände versinken im Meer, und ihr wollt ein Lied vor mir sagen? Der Abschluss des Midrasch: Die Werke meiner Hände versinken im Meer, und ihr wollt ein Lied vor mir sagen, gehört zu jenen grundlegenden Ausdrücken, die auch die verwenden, die nicht gewohnt sind, aus der Schrift zu zitieren. Wir finden ihn in den Reden derer, in deren Welt sich die Vision der Gleichheit unter den Menschen ein sehr wichtiger Grundsatz ist. Andere zitieren den Midrasch, wenn sie von der Notwendigkeit sprechen, Mitleid auch mit denen zu haben, die traditionell als unsere Hasser gelten, und sie zu verstehen. Nach der Ansicht mancher beweist dieser Midrasch, dass die jüdische Ethik eine hochstehende Ethik ist, die das Bild des ersten Menschen in jedem, der im Bild erschaffen wurde, sieht. Der Satz gehört zu Zitaten aus den Worten unserer Weisen seligen Angedenkens wie: Geliebt ist der Mensch, der im Bild erschaffen wurde, und jeder, der ein Leben erhält, dem rechnet es die Schrift an, als habe er die ganze Welt erhalten. Die Worte Rabbi Jochanans lehren uns, dass Freude über den Fall des Feindes nicht angemessen ist. In dem Moment, in dem der Feind aufhört, eine Bedrohung zu sein und zum Leidenden wird, ist uns befohlen, ihm mit Wasser, Nahrung und medizinischer Behandlung zu helfen, selbst wenn dieser Feind dich verfolgt hatte und dich und die Generationen vor dir versklavt hatte, selbst wenn er dich auf konkrete Weise vollständig vernichten wollte, nach dem Motto: Werft jeden neugeborenen Sohn in den Nil. Exodus 1,22. Als wir die Pessach-Haggadah für die Reformbewegung herausgegeben haben, hatten wir einige nicht traditionelle Haggadot vor uns. Reformierte, Konservative und auch Haggadot der Kibbutzbewegung. Die Worte Rabbi Jochanans, die sich in der traditionellen Haggadah nicht finden, erscheinen in jeder der Haggadot, die ich aufgezählt habe, in erweiterter oder in begrenzter Form. In den Texten, die sich entschlossen haben, sich diesen Worten ausführlich zu widmen, erscheint auch der Midrasch, der erzählt, wie die Ägypter die israelitischen Säuglinge mit Ziegeln, die die Israeliten für den Bau der Vorratsstätte, die sie errichteten, herstellten, versenkten. Dieser Midrasch beschreibt die Grausamkeit, mit der die Ägypter die Israeliten behandelten. Und daher hatten sie es verdient zu ertrinken. Aber der Heilige, gepriesen sei er, ist der Vater aller Geschöpfe. Und daher will er, trotz des Urteilsspruchs, kein Lied aus dem Mund der Engel hören. Die traditionelle Haggadah erwähnt zwar den oben zitierten Midrasch Rabbi Jochanans nicht, aber sie vergisst doch nicht völlig die Botschaft, die sich aus diesem Midrasch ergibt. Wenn wir die 10 Schläge oder in der deutschen Übersetzung ist meistens Plagen aufzählen, ihre Abkürzungen nach den Anfangsbuchstaben und davor die Worte Blut und Feuer und Rauchsäulen, Joel 3,3, verbinden wir die Erwähnung der Schläge mit dem Verringern des Weins, der vor uns im Glas steht. Der sfardische Brauch ist es, etwas von dem Wein im Glas dessen, der den Seder leitet, auszuleeren. Dieser Wein wird nicht getrunken, sondern ausgeschüttet, weil über ihm Flüche gesprochen wurden. Die Aschkenasen tröpfeln mit Hilfe des kleinen Fingers 16 Tropfen Wein aus dem Glas. In denjenigen Haggadot, die sich nicht nur mit dem Text und den Anweisungen für den Seder begnügen, sondern auch Auslegungen hinzufügen, werden wir teilweise die übliche Auslegung antreffen, die erklärt, dass die Minderung des Weins aus dem Glas unserer Freude wegen unseres Bedauerns über die Ägypter geschieht, die leiden mussten wegen des harten Herzens Pharaos, der sich weigerte, das Volk Israel aus Ägypten zu entlassen und in seiner Verstocktheit Leiden über sich selbst und über sein Volk brachte. Das Pessachfest ist noch 3 Monate von uns entfernt. Aber wir müssen immer daran denken, dass von uns eine hohe Stufe der Ethik erwartet wird, die auch aus dem Midrasch von Rabbi Jochanan, der zu Beginn dieser Predigt zitiert wurde, gelehrt wird. Und dies ist die Grundlage dafür, dass wir ein erwähltes Volk sind, entsprechend der Worte des Propheten Amos. Hört dieses Wort, das der Ewige über euch gesprochen hat, Kinder Israels, über das ganze Geschlecht, das ich aus dem Land Ägypten heraufgeholt habe, zu sagen, nur euch habe ich erkannt von allen Geschlechtern der Erde, daher suche ich an euch all eure Schuld heim. Ja, soweit die Auslegung von Joram Azor. Dazu Anmerkungen? Anita?
Ja, ich habe nur gedacht, also das ist ja schon auch gleichzeitig eine ungeheure Brutalität, die von den Ägyptern geschildert wird. Und wenn das, wenn dieser, dieser Haggadah-Brauch allen so präsent ist, dass ihnen in dem Moment dann nicht die Palästinenser einfallen, ist mir ein Rätsel.
Es gibt natürlich auch Leute, denen die einfallen,
Ja.
aber ja, es sollte man eigentlich meinen, und das ist wirklich jetzt fast ein klassisches Beispiel geworden, wie sehr die Gesamtgesellschaft abgewichen ist eigentlich. Also man sagt das gemütlich so, ja, das war damals beim Durchzug durch Schiff mehr so, aber dass das irgendwelche Bedeutung für heute haben könnte, schafft man auszublenden.
Das ist schon verrückt. Ja, die hohe Ethik.
Ja, wir werden gleich im weiteren Text sehen, dass das Ganze nicht ganz so einfach ist, denn so wie das eben normalerweise zitiert wird, wie wir es gerade gesehen haben, ist es eigentlich in den alten Quellen gar nicht, sondern das ist etwas, hat einen Prozess durchgemacht, und das macht das vielleicht auch noch mehr spannend, wie eben doch die bekannte Auslegung ist, die wir gerade gesehen haben. Das ist eben ein Text von David Henschke, Professor für Talmud, der eben in seiner Untersuchung über die Entwicklung der Pessach-Haggadah auch diesem Text nachgegangen ist. Und ja, er setzt das in einen noch weiteren Zusammenhang. Der Ausspruch, die Werke meiner Hände versinken im Meer und ihr wollt ein Lied vor mir sagen, als Anweisung, die das Hallel, also die Psalmen 113 bis 118, infolge des Ertrinkens der Ägypter bei dem Zug durch das Schilfmeer verbietet, ist verbreitet und bekannt. Im Folgenden wollen wir daher die Geschichte dieses Gedankens in der Literatur unserer weisen seligen Angedenkens untersuchen. Der Rahmen der Erörterung ergibt sich aus der Gegenüberstellung von zwei Schriftversen. Einerseits: Freu dich nicht, wenn dein Feind fällt, und wenn er strauchelt, jauchze nicht dein Herz. Dass der Ewige es nicht sehe und es schlecht in seinen Augen ist und seinen Zorn von ihm zurücknehme. Sprüche 24, 17 bis 18. Und andererseits, wenn es den Gerechten gut geht, juble die Stadt und beim Untergang der Frevler Gesang. Sprüche 11, 10. Diesen Vers habe ich auch zitiert gesehen nach der Tötung von Nasrallah durch die riesige Bombe. Da haben manche es passend gefunden, diesen Vers anzuwenden. Was den Vers "Freu dich nicht, wenn dein Feind fällt" angeht, finden wir jedoch in der Literatur der Tanaiten, also der Weisen der Mischna-Zeit von 70 bis 215, nur den Spruch von Schmuel dem Kleinen, der diesen Ausspruch auf den Lippen trug, so wie es in der Mischna Wort 4,19 zitiert wird. Aber es wird nicht erklärt, wie er ihn verstand und wie er mit dem entgegengesetzten Vers umging. Demgegenüber wird der Vers "Freu dich nicht" in den späteren Schichten der Literatur unserer Weisen seligen Angedenkens auf zwei Weisen eingeschränkt. Erstens, das Absehen von Freude über den Fall des Feindes wird auf einen jüdischen Feind beschränkt und gilt nicht für den nichtjüdischen Feind. Zweitens, der Unterschied besteht nicht zwischen dem Juden und dem Nichtjuden, sondern zwischen einem wirklichen Feind, einem Feind des Ewigen und Israels, und einem privaten Feind, bei dem sich der Hass gegen ihn nur aus persönlichen Interessen ergibt. Gerade im letzteren Fall heißt es "Freu dich nicht", aber im ersten Fall beim Untergang der Frevler Gesang. Dieser Vers beim Untergang der Frevler Gesang wird in der tanaitischen Literatur mehr diskutiert und es scheint, dass man auf mehrere Ansätze zu seinem Verständnis hinweisen kann. Nach der Auslegung Rabbi Yishmaels erfreut der Untergang der Frevler schlussendlich nicht nur die vor ihnen Geretteten, sondern es gibt Freude vor dem Ewigen darüber. Und daher gab es auch bei der Sintflut Freude vor ihm. Nach Ansicht Rabbi Meirs freut sich der Ewige nicht über den Untergang derer, die ihn erzürnt haben, wie es die Auslegung Rabbi Yishmaels ist, sondern er empfindet Bedauern über ihr vergossenes Blut. Rabbi Meir spricht jedoch von einem individuellen Frevler, der die Todesstrafe verdient. Und es ist immer noch möglich, dass auch er zugibt, dass der Fall der Feinde Israels Freude vor dem Ewigen ist. Und so lernen wir es in der Mechilta hinsichtlich des Meerliedes. Nicht nur Israel sprach ein Lied vor dem Ewigen, sondern auch die Dienstengel. Eine radikalere Ansicht, die Freude vor dem Ewigen ablehnt, selbst wenn der Untergang der Frevler zur Rettung Israels führte, findet sich in der Mechilta hinsichtlich des Schriftverses über den Krieg Jehoschafats gegen Ammon und Moab. Wenn sie, das heißt die Sänger, vor der Vorhut ausziehen, werden sie sagen: Dankt dem Ewigen, denn seine Güte ist ewig. 2 Chronik 20,21. Warum ist dieses Danklied anders als alle Danklieder in der Tora? Denn in allen Dankliedern in der Tora wird gesagt: Dankt dem Ewigen, denn er ist gut, denn seine Güte ist ewig. Und in diesem wird nicht gesagt: Denn er ist gut, weil anscheinend keine Freude vor ihm in der Höhe über den Fall von Frevlern war. Es ist jedoch darauf zu achten, dass, obwohl der Heilige gepriesen sei, er sich nicht freut, Jehoschafat und Israel ja ein Lied vor dem Ewigen gesagt haben und dafür in keiner Weise gerügt wurden. Unter den Tanaiten finden wir also niemanden, der der Meinung war, dass Israel dem Ewigen nicht Dank und Lob für seine Rettung sagen soll, auch wenn diese mit einem großen Verlust an Menschenleben des Feindes verbunden war. Eine solche Position scheint auch von Grund auf abwegig, auf Basis des Meerliedes. Angesichts des massenhaften Ertrinkens der Ägypter im Meer standen die Israeliten da und sangen das größte aller Lieder. In den Worten Rabbi Nechemias, Jerusalemer Talmud, Sotah 5,6, Rabbi Nechemia sagte: Als unsere Väter aus dem Meer hinaufstiegen, sahen sie die Leichen der Sünder, die sie in harter Zwangsarbeit versklavt hatten. Alles leblose Leichen, hingeworfen an das Ufer des Meeres. Da wollten sie ein Lied sagen. Der Heilige Geist kam über sie und selbst ein kleiner Junge in Israel sang ein Lied wie Mose. Aus den Worten ergibt sich, dass Rabbi Nechemia eine Rechtfertigung für das große Lied angesichts der leblosen Leichen suchte. Aber er fand auch die naheliegende Rechtfertigung, Sünder, die sie in harter Zwangsarbeit versklavt hatten. Und nicht nur, dass sie schließlich sangen, sondern dieses Lied wurde im Heiligen Geist gesagt. Und jetzt geht es weiter zu der nächsten Generation der Weisen, deren Worte in den beiden Talmudim sind, den Amoräern. In den amoräischen Quellen ist die Ansicht, dass alle sich über den Fall der Frevler freuen, anerkannt und verbreitet. Aber in einem Abschnitt im babylonischen Talmud finden wir eine Auseinandersetzung darüber. So wie der Ewige sich über euch freute, euch Gutes zu tun, so wird er sich freuen lassen, euch Böses zu tun. Freut sich der Heilige, gepriesen sei er, über den Fall der Frevler? Es steht geschrieben, aus dem Text, den wir auch gerade schon hatten, wenn sie, die Sänger, vor der Vorhut ausziehen, werden sie sagen, dank dem Ewigen, denn seine Güte ist ewig. Rabbi Jochanan sagte, warum wurde bei diesem Danklied nicht gesagt, denn er ist gut, weil sich der Heilige, gepriesen sei er, nicht über den Fall von Frevlern freut. Weiter sagte Rabbi Jochanan, warum steht geschrieben, und sie näherten sich einander nicht die ganze Nacht lang. Die Dienstengel wollten vor dem Heiligen, gepriesen sei er, ein Lied sagen. Da sagte der Heilige, gepriesen sei er, die Werke meiner Hände versinken im Meer. Und ihr wollt ein Lied vor mir sagen? Rabbi Elazar sagte, er freut sich nicht, aber er lässt andere sich freuen. So wird es genau genommen, wenn geschrieben steht, wird er sich freuen lassen und nicht wird er sich freuen. Lerne davon. Zwar gilt beim Untergang der Frevler Gesang, aber gerade hinsichtlich derer, die vor den Frevlern durch deren Untergang gerettet wurden, während er sich nicht freut. Aber tatsächlich ist dies nicht die ursprüngliche Absicht. Der Midrasch, die Werke meiner Hände versinken im Meer, wurde durch einen späten Redaktor, der ihn bereits in Umkehrung seiner ursprünglichen Absicht verstand, hierhin versetzt. Hier haben wir eben drei unterschiedliche Varianten des Midrasch. Also im Talmud heißt es, die Dienstengel wollten vor dem Heiligen, gepriesen sei er, ein Lied sagen. Da sagte der Heilige, gepriesen sei er, die Werke meiner Hände versinken im Meer. Und ihr wollt ein Lied vor mir sagen? Während es im Midrasch Tanhuma heißt, Israel befand sich im Meer in Bedrängnis. Da kamen die Dienstengel, um den Heiligen, gepriesen sei er, zu preisen. Da tadelte er sie. Der Heilige, gepriesen sei er, sagte zu ihnen, meine Kinder befinden sich in Bedrängnis und ihr werdet vor mir ein Lied sagen. Also wir haben statt der Werke meiner Hände meine Kinder und die Situation ist eben, dass Israel im Meer noch in Bedrängnis ist und noch nicht sicher ist, dass sie das andere Ufer erreichen werden. Und im Midrasch Exodus Rabbah haben wir, die Engel wollten in dieser Nacht, als Israel durch das Meer zog, ein Lied sagen. Und der Heilige, gepriesen sei er, ließ es nicht zu. Er sagte, meine Legionen befinden sich in Bedrängnis und ihr wollt vor mir ein Lied sagen. Es ist sehr ähnlich wie der vorangehende Midrasch, nur dass es eben statt meine Kinder meine Legionen heißt. Nach den Parallelen ist die Absicht des Midrasch also dem entgegengesetzt, was der Predigt im Talmud zugeschrieben wurde. Der Zeitpunkt ist nicht nach dem Zug durch das Schilfmeer, als die Engel kamen, um vor dem Heiligen, gepriesen sei er, über die Rettung zu singen. Und der Heilige, gepriesen sei er, hinderte sie daran wegen des Untergangs der Ägypter, sondern es geht um die Nacht vor der Rettung, als Israel sich in größter Not befand und aus der Anteilnahme des Heiligen, gepriesen sei er, mit ihrer Not, ist er nicht bereit, das Lied der Engel zu hören. Und wie kamen die Engel darauf, in dieser Stunde der Not zu singen? Ihre feste Aufgabe ist es, dem Heiligen, gepriesen sei er, Lob zu singen. Jeden Tag und jede Nacht. Und die Engel kamen, ihre übliche Pflicht zu erfüllen. Und genau dies ist die Botschaft, die in unserem Midrasch verborgen ist. Der Heilige, gepriesen sei er, ermöglicht die Fortsetzung der Routine der Engel im Himmel nicht, in der Stunde, in der sich auf der Erde eine Katastrophe ereignet. Vielleicht machen wir hier gerade mal einen Einschnitt, um da auch nochmal zu rekapitulieren. was wir gelesen haben, auch nachfragen, wie weit das verständlich ist. Ja, sehen wir mehr als Ausgangspunkt eben zwei Verse aus dem Buch der Sprüche, wo ein Vers eben sagt, man soll sich nicht freuen über den Untergang der Frevler und ein anderer Vers das ja als gerechtfertigt und sogar wünschenswert sieht. Und das Buch der Sprüche ist natürlich nun kein halachischer Text, es werden keine Gebote aus ihm abgeleitet, aber schon eben ein wünschenswertes Verhalten. Und man hat natürlich einen Widerspruch zwischen diesen beiden Versen, den man irgendwie lösen muss, und da wird eben auch angeführt, das eine ist der Versuch zu sagen, in dem einen Fall sind die Frevler Israeliten, die sich nicht richtig benehmen, und in dem anderen Fall sind es Nichtjuden. Oder eben, das hatten wir ja auch vorhin schon in Exodus bei dem Feind und dem Hasser gesehen, um es sozusagen um eine grundsätzliche Feindschaft, die auf unterschiedlichen Weltsichten vielleicht beruht, handelt, oder eine persönliche Feindschaft, die eben vielleicht auch wieder aufgehoben werden kann. Das sind so die beiden Versuche, diese beiden Verse miteinander in Ausgleich zu bringen. Und was Hensch gezeigt ist, dass eigentlich in der rabbinischen Literatur man sich viel mehr mit dem Vers auseinandergesetzt hat, wo es darum geht, dass es ja gerechtfertigt ist, sich über den Untergang der Frevler zu freuen. Und aber eben in unserem Kontext, dass man sich nicht freuen soll, das wird eben hauptsächlich an dem Gesang der Engel am Schilfmeer gesehen. Und da zeigt er eben, wenn er eben einerseits sagt, eben das, was alle kennen, ist das, dass Gott sozusagen die Engel zurückweist, dass sie nicht singen sollen über den Untergang der Ägypter. Und er führt hier andere Quellen an, die wohl eben die älteren sind, dass der ursprüngliche Kontext dieser Aussage, also dass Gott den Engeln verbietet zu singen, war, dass die Israeliten noch in Bedrängnis waren, also noch nicht klar war, ob sie von den Ägyptern gerettet sind. Und in diesem Moment Gott ihnen verbietet zu singen. Und das würde sozusagen, das macht die Geschichte unproblematisch. Wenn sozusagen seine eigenen Kinder, die er aus Ägypten befreit hat, wenn die in Gefahr sind, dass da die Engel nicht singen sollen, ist eigentlich klar. Aber genau, es kommt dann eben die spannende Frage, aber offensichtlich der Talmud-Text sieht es anders und hat das, obwohl er diese Auslegung natürlich kannte, in den anderen Kontext gebracht, dass man sich nicht freuen soll über den Untergang der Ägypter. Call.
Ja, mir kommt jetzt die Frage von, du hast gesagt, von, sie versuchen die zwei verschiedenen Versen das zu lösen. Aber ich denke, dann ist es so lösen, weil wir auch heutzutage, nächste Woche habe ich einen Abend über, wie ist es dann mit der Wehrpflicht? Und die Diskussion, die hier in Deutschland ist und Niederlande auch übrigens. Wie man das damit umgeht. Und das ist auch nicht so lösen, weil selber dachte ich, wenn ich im Wehrdienst war, dachte ich, ach, waren die Menschen da im Kreml damals so schlimm? Ich denke, die waren vernünftiger damals als jetzt die Kornhäute, wie heißt man, sagt man das auf Deutsch, von Putin. Und andere, die jetzt im Kreml sitzen, die denke ich, dass die anders, dass sie nicht vernünftig und nicht, dass da nicht mit zu reden ist, ist mein Gefühl. Also, ja, also wie löse ich das? Wie löse ich das denn? Unternehmen kommt dann auch dabei, das habe ich dann auch gesagt, man ist eigentlich bis sein 25. ist unser Gehirn noch nicht so weit, dass man richtig das beurteilen kann, ob man in Dienst gehen soll oder nicht. Also wie kann es sein, dass man da mit 18 in der Armee muss? Hä? Also das gilt auch für andere Dinge, dass man mit 18 noch nicht eigentlich gut darüber beschließen kann, obwohl es nicht so ist, dass manche Jüngere von 16 oder 17 auch nicht vernünftig handeln können. Das ist damit nicht gesagt, weil das gibt es auch. Also wie löst man dann solch eine, die zwei, mit diesen zwei Versen?
Ja, also ich hatte hier die beiden Lösungsmöglichkeiten, die er anführt, gebracht. Und ich meine, es ist natürlich ein bisschen anders jetzt als dein Beispiel. Jetzt wird sozusagen nicht die Frage gestellt, ob es richtig ist, gegen die Feinde zu kämpfen. Das wird
Ja.
eigentlich gar nicht. Also die Ägypter müssen natürlich geschlagen werden, denn sonst wird Israel verloren sein. Sozusagen die Frage wird ja überhaupt nicht diskutiert, sondern die Frage ist sozusagen, man könnte sagen, das ist vielleicht die Situation, die man als gegeben ansieht und die in dem Fall, den du genannt hast, die man noch diskutieren müsste, zu sagen, es ist keine Frage, die Israeliten sind in Lebensgefahr und deswegen müssen die Ägypter geschlagen werden, damit sie nicht die Israeliten töten werden.
Ja,
Sozusagen,
das.
das Problem wird gar nicht hier diskutiert in den Texten, das wird als selbstverständlich vorausgesetzt. Aber selbst wenn man in einer solchen, eigentlich recht extremen Situation ist, wo man sagt, ich habe keine andere Möglichkeit, als den Feind zu bekämpfen, denn sonst wird er mich töten. Aber wenn ich ihn besiegt habe, wie gehe ich dann damit um? Kann ich dann in Freude ausbrechen? Oder ist dann zumindest nicht zu sagen, doch irgendwo auch ein Mitleidsgefühl an der Stelle und zu sagen, ich hatte zwar keine andere Wahl, als ihn zu töten, aber es ist nicht das, was ich wirklich gerne getan habe und was ich gewollt habe, sondern es war sozusagen das kleinere Übel dann. Und ich denke, das wirkt sich dann schon auch aus auf die Frage, wie man Krieg führt. Ob man sozusagen mit Begeisterung in den Krieg zieht und sagt, wir wollen unsere Gegner loswerden, oder sagt man, wir haben alle anderen Möglichkeiten ausgeschöpft und es gibt keine andere Möglichkeit mehr. Und in dem Fall muss man es halt tun, aber ohne darüber jetzt glücklich zu sein.
Naja, was ich verstanden habe, ist, der Menschen an sich gehen nicht gerne in den Krieg. Oder man muss so wie
Offensichtlich, ja.
von bestimmten Führern so ja, beeinflusst sein, dass man es von daraus tut. Aber das kann ich mich nicht vorstellen. Also, das
Die
macht
menschliche
jedenfalls
Geschichte
nicht,
lehrt,
wenn
dass
ich
es
im
nicht schwierig
Militärdienst
ist,
war,
Leute dazu
in
zu
den
kriegen, in
70er
den Krieg zu
Jahren.
ziehen, ja.
Ich hatte das nicht in den 70er Jahren, dass ich im Wehrdienst war, um etwas zu verteidigen, weil ich dachte, wir müssen uns damals, dachte ich, wir müssen uns auf eine andere Art und Weise verteidigen. Und da habe ich mehr über ökonomische oder wirtschaftliche Dinge gedacht, wie Öl und Gas, wie es damals auch die Rolle spielte. Also.
Ja, ich glaube, das war im Großen und Ganzen kann man sagen, diejenigen, die gesagt haben, Wehrdienst ist nicht passend und wir sollten andere Lösungen finden, ist doch in der Geschichte meistens die Minderheitenposition
Das stimmt,
gewesen.
das
Und
ist
man si
klar.
sicher ist man heute auch nach dem Zweiten Weltkrieg zum Glück empfindlicher geworden und im Normalfall fragt man sich schon noch eher, wobei auch eben seit dem Krieg gegen die Ukraine ist da auch alles umgekippt und sehen die Dinge ganz anders aus.
Naja, ich gucke nur, was Putin seit er wieder aus Dresden nach in Kreml zurückgekommen ist, was er da alles getan hat. Also.
Ich denke, das sind sicher Fragen, die im stehen, dass es Fälle geben kann. Ich denke, auch im Fall natürlich des Kampfes gegen die Nazis wird man auch sagen müssen, es gab keine andere Wahl. Man hätte sie nicht einfach weitermachen lassen
Nein.
können. Und es gibt solche Fälle, wo man wirklich kämpfen muss, wenn der Gegner sich eben nicht anders in Schranken halten lässt. Aber die Frage ist eben, mit welcher Gesinnung man es dann kommt, ob man wirklich glücklich ist mit dem, was man macht, oder ob man sich sagt, ja, es gibt nun mal
Ja,
leider keine andere.
die Ukrainer sind nicht glücklich mit ihrem Streit, also was wissen wollen.
Ja, also ich denke auch, wenn der Text eben nicht direkt die Frage angeht, ob der Krieg jetzt gegen die Ägypter berechtigt ist oder eben ähnliche Fälle, so aus der Perspektive eben, wie sieht man den Kampf gegen den Gegner, gibt das schon einiges her, auch dann zu sehen, nicht nur im Nachhinein, sondern wobei natürlich das Besondere an dem Text in Exodus ist natürlich, dass er es ein Kampf ist, den Gott alleine führt und den Israeliten ja auch vorher gesagt wird, ihr sollt dastehen und gucken, was passiert. Was ja auch
Ja.
nochmal wichtig ist, und ich denke, das sollte man auch gerade in der heutigen Situation nicht vergessen, auch wenn im Buch Josua die Eroberung des verheißenen Landes geschildert wird, das ist ein Krieg, den Gott führt und den wo es nicht darum geht, dass die Israeliten das selber machen sollen. Das ist, denke ich, auch nochmal ganz wichtig als Unterschied zu sehen. Ja, dann schauen wir mal, wie der Text weitergeht. Der Midrasch im Talmud unterscheidet sich in zweierlei Hinsicht. Es heißt nicht meine Kinder oder meine Legionen, sondern die Werke meiner Hände. Auch wird nicht gesagt, befinden sich in Bedrängnis, sondern versinken im Meer. Was die Formulierung die Werke meiner Hände angeht, wies bereits Rabbi Shalom Shabazi in seinem Torah-Kommentar Chemdat Yamim auf die Zweifel hinsichtlich der Bedeutung des Ausdrucks hin. Manche sagen, dass die Werke meiner Hände die Israeliten sind, die noch nicht ganz aus dem Meer herausgekommen waren. Und mancher legt aus, dies sind die Ägypter, denn der Heilige, gepriesen sei er, freut sich nicht über den Fall von Frevlern. Hinsichtlich der Formulierung versinken im Meer merkte bereits Rabbi Binyamin Zeev Benedikt an, dass wenn die Ägypter gemeint wären, es hätte heißen müssen, versanken im Meer, in der Vergangenheit. Die Form des fortdauernden Präsens, versinken, lehrt, dass es sich um im Versinken Begriffene handelt, das heißt um Israel. Es zeigt sich also, dass sich unser Midrasch hinsichtlich des in ihm ausgelegten Verses, seiner Sprache und seiner Parallelen auf die Bedrängnis Israels bezieht und nicht auf das Versinken der Ägypter. Es besteht jedoch kein Zweifel, dass der Verfasser des Talmud-Textes ihn nicht so verstanden hat. Denn der Midrasch wird in dem Abschnitt gebracht, um die Behauptung zu bekräftigen, dass der Heilige, gepriesen sei er, sich nicht über den Fall von Frevlern freut. Und das können natürlich nicht die Israeliten sein in dem Kontext. Josef Heinemann, also ein führender Talmudforscher, war der Meinung, dass die Verarbeitung im babylonischen Talmud aufgrund ihres Ortes entstand. Es handelt sich um den Beginn der Esther-Rolle, denn der Text kommt ja im Traktat Megillah, wo es um das Purim-Fest geht und der hauptsächlich das Esther-Buch auslegt. Und es handelt sich um den Beginn der Esther-Rolle und das Purim-Fest, zu dem große Freude über die Tötung vieler Untertanen des Persischen Reiches gehört, war sicher problematisch und peinlich für die babylonischen Juden. Daher entstand die Notwendigkeit, auf die Bedrängnis des Feindes Rücksicht zu nehmen. Wir haben jedoch bereits gesehen, dass die Michilta, also eine Quelle aus dem Land Israel, im Gegensatz zu den übrigen Tanaiten die Neuerung bringt, dass der Heilige, gepriesen sei er, sich selbst über den Fall von Feinden Israels nicht freut. Das Verständnis des Verfassers des Talmud-Abschnitts ist nichts anderes als eine einfache Schlussfolgerung aus der Auslegung der früheren. Da der Heilige, gepriesen sei er, sich nicht freut, verhindert er das Lied der Engel. Bis jetzt haben wir gesehen, dass sich der Streit der Tanaiten um die Frage drehte, ob es vor dem ewigen Freude über den Fall von Frevlern gibt. Aber selbst die, die diese Freude des Ewigen verneinten, verneinten sie nicht hinsichtlich der Menschen, die beim Untergang der Frevler gerettet wurden. Die Sicht, die auch hinsichtlich Israels die Freude und den Lobgesang über den Untergang seiner Feinde ablehnt, findet deutlichen Ausdruck in einer späten Quelle aus dem Land Israel. Eine andere Auslegung: Warum wird dort, das heißt beim Pessach, nichts von Freude geschrieben? Weil an ihm die Ägypter starben. Und so findest du, dass wir an allen 7 Tagen des Laubhüttenfestes das Hallel lesen, aber an Pessach lesen wir das Hallel nur am ersten Feiertag und in seiner Nacht. Warum? Wie Schmuel sagte, freu dich nicht, wenn dein Feind fällt. Ebenso ein Midrasch aus der Kairoer Genisa. Der Heilige sagte, ich erwies meinen Hassern Ehre. Nachdem die Israeliten aus Ägypten ausgezogen und die Ägypter im Meer erstickt sahen und ihre Erstgeborenen getötet wurden, Hätten die Israeliten das Hallel alle 7 Tage von Pessach lesen müssen, denn an ihnen wurden ihnen Wunder getan. Aber sie lesen es nur am ersten Tag. Warum? Weil die Ägypter getötet wurden und es nicht angemessen ist, dass die Ägypter tot dalagen und die Israeliten das Hallel sagen, wie es heißt, freu dich nicht, wenn ein Feind fällt. Hier erreicht die Anteilnahme an der Not des Feindes ihr Höchstmaß. Und ein paradoxales Ergebnis. Nicht genug damit, dass der Heilige gepriesen sei er, nicht das Lied der Engel infolge des Durchzugs durch das Schilfmeer hören will, sondern bereits vor dem Geschehen, mit dem Beginn von Pessach, wird Israel nicht gesagt, und freu dich an deinem Fest, wie es eben in dem Festkalender von Deuteronomium 16 ist, wo diese Freude hinsichtlich des Laubhüttenfests ja erwähnt wird. Wegen des Todes der Ägypter, sowohl beim Schlag der Erstgeborenen, Moment, habe gerade die Zeile verloren. Als auch beim Durchzug durchs Schilfmeer. Und nicht genug damit, dass das Wort Freude an Pessach ihretwegen nicht gesagt wird, sondern selbst das Hallel wird an Pessach nur am ersten Tag gesagt, um zu erfüllen, freu dich nicht, wenn dein Feind fällt. Dieser Midrasch widerspricht allen Quellen unserer weisen seligen Angedenkens hinsichtlich des Grundes für das Sagen des Hallel nur am ersten Tag von Pessach. Aber auch in sich ist er verwunderlich. Nicht genug damit, dass angesichts des Todes der Ägypter beim Schlag der Erstgeborenen das Hallel der Pessachnacht gesagt wird, sondern infolge des Durchzugs durch das Schilfmeer, angesichts des massenhaften Todes der Ägypter, wird das gewaltige Lied, das Meereslied gesagt, das voll ist von Ausdrücken des Preises und Lobes über dieses Versinken. Und dieses Lied wurde auch für die Generationen als Torahlesung des 7. Tages von Pessach festgelegt. Und siehe auch diese letzte und wesentliche Frage, auf diese letzte und wesentliche Frage finden wir eine sehr überraschende Antwort in der Auslegung von Rabbi Perechia ben Rabbi Nissim, einem Ägypter des 13. Jahrhunderts und Schwager von Rabbi Abraham, dem Sohn des Maimonides. Und wenn du sagst, warum sagt man am Abschlussfeiertag von Pessach nicht das vollständige Hallel? Weil die Israeliten nach dem Auszug aus Ägypten in 6 Tagen bis zum Schilfmeer kamen und ihnen am 7. Tag ein Wunder geschah. Und die Ägypter, als sie die Israeliten erreichten, im Meer versanken. Und als die Israeliten in diesem Augenblick ein Lied sangen, wurde das Meer in großem Zorn umgewälzt, da der Heilige gepriesen sei, er sagte, die Werke meiner Hände versinken im Meer. Und die Israeliten sagen ein Lied. 3 wichtige Neuerungen hören wir hier. Dass sich das Absehen vom Hallel wegen des Versinkens der Ägypter nur auf den 7. Tag von Pessach bezieht. Dass der Midrasch, der erzählt, wie der Heilige gepriesen sei er, die Engel rügte mit der Begründung, die Werke meiner Hände versinken im Meer und ihr sagt ein Lied, auf Israel übertragen wird. Und die Israeliten sagen ein Lied. Die größte Neuerung ist jedoch das hier berichtete Tun, für das wir bisher keine Quelle gefunden haben, dass in der Stunde, als die Israeliten das Meereslied angesichts des Untergangs der Ägypter sagten, das Meer in großem Zorn umgewälzt wurde, als Ausdruck des Zornes des Heiligen gepriesen sei er. Das heißt, das Meereslied war etwas Negatives. Diese Folgerung ist tatsächlich zwingend nach der Ansicht des Midrasch, der nicht nur den Engeln, sondern auch Israel das Sagen eines Liedes über seine Rettung, wenn diese mit dem Untergang des Feindes verbunden ist, verwehrt. Aber da die Ablehnung des Meeresliedes in scharfem Gegensatz zu der Gesamtheit der Quellen steht, kann man hier nur die Fremdheit dieser Ansicht und ihre völlige Anomalie feststellen. Die Frage nach dem Ursprung der Herausbildung dieser verwunderlichen Ansicht und ihres Hintergrundes erfordert weitere Klärung. Soweit der Text von Henschke. Ja, dazu weitere Anmerkungen. Anita.
Wenn ich das richtig verstehe, also der macht ja im, zeigt ja im Grunde genommen den Wandel in der Rezeption und die Vermutung ist, wenn ich das richtig verstehe, dass sich das verändert hat im Kontext der Zeit, in der das dann entsprechend aufgeschrieben wird, dass man im Kontext, ich sag mal, nicht jubeln kann über die Feinde, wenn man sich in sozusagen im Exil in Feindeshand befindet. Ist das richtig? Habe ich das richtig verstanden?
Er führt das als Argumentation an, aber stimmt nicht völlig zu, weil er sagt, es gab auch schon ältere Texte, die das so gesehen haben. Letztlich bringt er selber eigentlich keinen Grund, warum der Talmud-Text das anders gemacht hat. Also er sieht die historische Entwicklung, dass die ältere Tradition war, zu sagen, dass es darum ging, dass das gesagt wurde, als die Israeliten noch im Meer waren, und sieht die Wandlung, die kommt, aber erklärt eigentlich jetzt nicht vor einem historischen Hintergrund, warum das so ist. Also er führt diese eine Möglichkeit an, die sicher auch einiges für sich hatte, und ist ja auch das Purimfest ist ja auch etwas, was oft schwierig war für Nichtjuden, dessen Feier zu sehen, und wo es ja auch schon relativ früh auch Gesetze gab, es mit dem Purimfeier nicht zu übertreiben, also dass das nicht so einfach war, historisch gesehen, es stimmt sicher, aber letztlich findet er keinen Grund dafür, warum sich das so geändert hat.
Ja, und noch mal ein Stück zurück zu dem Abschnitt davor. Mir ist einfach noch aufgefallen, dieses Lied wurde im Heiligen Geist gesagt. Ist damit gemeint, dass im Grunde das, was sonst die Engel machen, dass sozusagen dieser Spirit dann übergeht. Und selbst der kleine Junge in der Art, das war ja, stand ja im Text, selbst ein kleiner Junge in Israel sang ein Lied wie Mose, Seite 5
Ja,
unten.
ich glaube nicht unbedingt als Ersatz für die Engel, sondern sozusagen, dass Menschen plötzlich inspiriert sind. Und könnte man sich ja auch jetzt aktuell so mit dem Pfingstwunder irgendwo vergleichen, dass jemand plötzlich dass einem die Zunge gelöst wird, sozusagen, dass.
Ja, aber das Ungewöhnliche finde ich ja daran, also ich sag mal, es ist ja, dass selbst Kinder sich freuen, wenn dem Widersacher, also das ist ja erst recht, also wenn ich klein bin und dem Großen, der mir Übles angetan hat und dann vorher diese Geschichte mit den Kindern und den Steinen, das ist ja in Anführungszeichen erst recht natürlich, dass man sich freut. Da braucht ja im Grunde genommen nicht nochmal der Heilige Geist.
Ja, eigentlich braucht man den
Also,
Heiligen, sozusagen, das wäre die natürliche Reaktion, für die man den Heiligen Geist gar nicht braucht irgendwo. Das ist in dem Sinne eher ein Text, der ja vielleicht nochmal stärker unterstützen möchte oder auch eine Rechtfertigung des Liedes geben möchte. Könnte sich natürlich fragen, ob das schon eine Reaktion darauf ist, dass es bereits andere Texte gab, die das eben eher problematisch gesehen haben. Und vielleicht ist mit dem Heiligen Geist hier auch gemeint, also dass so ein Kind sich freut, natürlich, wenn seine Unterdrücker tot sind, ist wahrscheinlich naheliegend, dass selbst ein kleines Kind in der Lage ist, plötzlich wirklich in ein gut formuliertes Lied auszubrechen. Vielleicht ist das mit dem Heiligen Geist hier gemeint, dann auch. Frau Sturms.
Ich habe noch mal den Vergleich mir angeguckt. Da steht hier, sang ein Lied wie Mose. Mose, die große Führungsfigur, die ja, die den Bezug zum Ewigen hat. Vielleicht ist das damit gemeint, dass dieses Kind in der Rettung und in dieser großen Tat genauso wie Mose den Bezug zum Ewigen fühlt und sich deshalb lobend äußert.
Das könnte eine Möglichkeit sein, zumal ja auch an anderen Stellen in der Tora berichtet wird, eben als Mose nicht mehr kann vor lauter Beschwerden der Israeliten, wo Gott ihm ja sagt, ich werde von dem Geist, der auf dir ist, auf 70 andere geben, damit sie gemeinsam mit dir tragen. Also sozusagen die Aussage, dass der Geist Gottes auf Mose liegt, die findet sich in der Tora. Und ja, das wäre, und eben auch die Möglichkeit, dass dieser Geist weitergegeben werden kann an andere. Und ja, vor dem Hintergrund, denke ich, kann man das durchaus auch so sehen.
Mir fällt in dem Kontext noch ein, was jetzt ich sag mal, die christliche Rezeption des Schilfmeerliedes angeht, dass ich denke, wir haben uns schon immer auch ein Stück weit schwer damit getan, diesen Jubel auch im Rahmen der Osterfeier. Und das, es gibt ja die befreiungstheologische Deutung dann später, die im Grunde genommen sagt, eigentlich geht es hier darum, deutlich zu machen, dass Gott ein parteiischer Gott ist. Und man kann nicht auf beiden Seiten stehen. Und es geht nicht um Gerechtigkeit, sondern sich auf die Seite derer zu stellen, die ihn, und das halt nicht wörtlich zu nehmen, sondern als Erlösungstat oder Befreiungstat, weil Gott sich auf die Seite derer stellt und das auch selber tut, die im Grunde genommen ja auch einfach die Überlegenen waren. Und dann wird auch noch mal überlegt, warum gehen die denn in der Art und Weise unter, weil dieser Pharao die Leute auch, ich sag mal, mit Ross und Wagen, die stecken bleiben und so weiter. Das heißt auch, ziemlich dumm im Grunde genommen Kriegsführer ist, aber der wie bei den Plagen auch im Grunde genommen überhaupt nicht davor zurückschreckt, sein ganzes Volk zu opfern. Und dass das auch nochmal der eigentliche Götzendienst ist und dass das im Grunde genommen bekämpft wird, so, und dass es um Opfer der Geschichte geht, die immer passieren, wenn es solche Formen von Herrschaft gibt. Das war dann so eine spätere Auslegung im Prinzip. Die würde dann da vielleicht, also da würde das dann auch funktionieren, zu sagen. Ja.
Ich glaube, da kommen wirklich so zwei entgegengesetzte Richtung. Die eine, was die Befreiungstheologie sicher auch noch mal vielleicht wieder neu stark gemacht hat innerhalb christlicher Theologie, zu sagen, wir müssen einfach die Situation der Unterdrückten sehen. Und von daher muss man auch verstehen, dass Menschen, die aus der Unterdrückung befreit werden, natürlich erleichtert sind und dann auch ein solches Siegeslied singen können. Und da sollte man nicht sozusagen zu empfindlich sein und sagen, nee, das geht doch nicht. Und wie steht man dann da, wenn man sich über die Rache freut? Und da ist das, denke ich, eine ganz wichtige Korrektur. Und hängt vielleicht auch wirklich davon ab, in welchem historischen Kontext und in welchem theologischen Kontext man sich bewegt. Weil die andere Seite eben sagen würde, ja, trotz aller Unterdrückung gibt es eben eine Grenze dessen, wie man sich die Einstellung zum Feind sein soll. Und so ein bisschen von, also die meisten jüdischen Texte versuchen ja die Waage zu halten. Eben abgesehen von den letzten, die wir gerade gesehen haben, wird ja nicht den Israeliten verboten zu singen. Zu sagen, diejenigen, die wirklich gerade errettet worden sind und vorher in Todesgefahr waren, die haben nun wirklich das Recht, erstmal ihre Erleichterung Luft zu lassen und auch ihre Freude zu zeigen. Aber sozusagen die Engel im Himmel, die für die ganze Welt zuständig sind, das ist nochmal was, die halt eine weitere Perspektive haben müssen, das ist was anderes. Und da passt es dann vielleicht nicht. Und es ist sicher auch in Zeiten, die eben auch hier in Israel im Moment sehr aktuell sind, wo wirklich Rachegedanken, Rachewünsche so unendlich greifbar sind, da ist es sicher als Korrektur nochmal wichtig zu sagen, da gibt es auch Texte, die da ein Problem mit haben und die auch, wie eben die letzten Texte, die angeführt wurden, auch ein Problem damit haben, wenn die Opfer ihren Sieg feiern. Und ich finde das schon auch ein bisschen frustrierend, dass er das am Schluss so als eben die letzte Quelle so als eine Ausnahme darstellt, anstatt vielleicht nochmal weiter zu suchen oder zu gucken, wie man dazu gekommen ist und ob das nicht vielleicht doch relevant sein kann. Wobei es natürlich, er macht eine sozusagen eine wissenschaftliche Auslegung und wendet es nicht auf Aktuelles an. Ja, ich sehe Frau Sturm, das muss sich schon verabschieden. Sie können es ja nachher weiterhören. Ja, das ist, ich habe es auch nochmal in unserem Kontext jetzt so aktuell gesehen. Es ist ja was, gestern oder vorgestern ist ja in der Knesset das Gesetz verabschiedet worden, dass ein besonderer Gerichtshof eingerichtet werden soll für die, die an dem Massaker vom 7. Oktober beteiligt waren, was de facto darauf hinausläuft, dass es ein Militärgerichtshof sein wird, der auch die Befugnis haben wird, zum Tode zu verurteilen. Und ich hatte einen Kommentar von einem Juristen, der ansonsten wirklich sehr kritisch der ganzen Regierung gegenübersteht, gelesen, der sagte, also grundsätzlich nur zu entscheiden, dass es für diesen Fall einen besonderen Gerichtshof hat, ist noch nicht verwerflich. Die Frage ist nur, was macht man damit? Versucht man wirklich und bleibt dabei zu sagen, es sind zwar furchtbare Verbrechen geschehen und da muss natürlich Gerechtigkeit geschaffen werden, aber wird man trotzdem dafür sorgen, dass die Beweise ordentlich gebracht werden, dass die Zeugenaussagen da sind, dass man wirklich jeden Einzelnen an irgendwas festmachen kann, oder wird es nur um einen Schauprozess gehen, in dem man Rache bringen will und wo man letztlich nur möglichst viele Leute an den Galgen bringen will? Und das wissen wir halt noch nicht, was daraus werden wird. Und vor dem Hintergrund denke ich, sind diese Texte auch nochmal vielleicht wäre ganz gut, um da Einhalt zu gebieten, denn so wie im Moment die öffentliche Meinung ist, besteht die Gefahr sicherlich, dass es eher in die Frage von ziemlich blinder Rache nehmen gehen wird.
Aber es ist ja hier am Anfang im Text, da geht es ja auch, oder in der Mitte des Textes ging es ja auch nochmal um die Frage, bezieht sich hier der Feind sozusagen auf den Staatsfeind? Und das gilt dann halt für Nichtjuden. Ja, also das ist ja ähnlich wie beim Fremden. Also da die Frage nach den Konvertiten zu nehmen und also das ist ja im Grunde genommen, dann gibt es zwei Ordnungen.
Ja,
Ne?
also die halachische Diskussion darüber ist weniger verbreitet, wohl auch, weil das eben weniger vorkommt in den Quellen und man da jetzt nicht, wer weiß, was an Folgerungen sozusagen draus gezogen hat. Aber ich denke schon, so Benno Jakob geht da ja nicht ausdrücklich drauf ein, wie eben alle diese deutschen Rabbiner in dieser Zeit immer möglichst universal sein wollen und lieber sagen, das ist allgemeine Nächstenliebe. Man muss wahrscheinlich schon annehmen, dass die traditionellere Auslegung bei dem Text von Exodus 23 davon ausgehen würde, hier handelt es sich um einen Feind, der dazugehört sozusagen und das andere gar nicht im Blick ist irgendwo. Wir werden es beim nächsten Mal ja noch den Feind als Kriegsfeind, der natürlich auf keinen Fall Jude ist, da werden wir uns zum Kriegsrecht im Deuteronomium noch einige Texte ansehen, wie da die Dinge gesehen werden. Also es ist nicht so weit entwickelt, wie es in der Frage des Geher und des Nächsten ist, weil es einfach auch weniger Texte sind, die da sind. Und natürlich den Text, den wir zum Schilfmeer haben, das ist natürlich klar, der Feind sind die Ägypter. Da ist überhaupt nichts drüber zu diskutieren. Und von daher ist es eben schon wichtig auch zu sehen, dass wir da in dem Text, der zwar nicht halachisch ist und in dem Sinne sozusagen nicht für halachische Interpretationen genutzt wird, aber zu sehen, dass hier schon der Gedanke von, sei es Mitleid mit dem Feind oder zumindest sich der Freude über den Tod des Feindes zu enthalten, dass das schon an einem ganz zentralen Text festgemacht wird. Und es ist eben wirklich interessant, dass das ist, was alle kennen und nicht die genaue Untersuchung, die wir gerade gelesen haben, die eben weiß, dass das ursprünglich einen anderen Kontext hatte. Das werden die meisten Leute nicht wissen, sondern es hat sich wirklich so eingebürgert zu sagen und deswegen singen wir eben auch nicht das vollständige Hallel am letzten Tag vom Pessach, weil wir sozusagen an die untergegangenen Ägypter denken. Das ist schon das, was in der Rezeptionsgeschichte das Herrschende geworden ist. Und ich denke, es sind eben auch wirklich liturgische Fragen. Wie weit kann man eben solche, wie weit passt es, solche Texte in die Liturgie zu nehmen? Da ist schon mal ein Unterschied. Okay, es ist einfach, es ist Schrifttext, den man natürlich so liest, aber ich muss ja nicht alles in die Liturgie übernehmen. Da kann ich schon fragen, so wie es auch mal in einem anderen Zusammenhang beim Morgengebet, da wird ein Vers aus Jesaja zitiert, wo es eben heißt, Gott hat das Gute und das Böse geschaffen. Und das Böse wird in der Formulierung des Morgengebetes rausgenommen. Und da sagen die Rabbinen dann auch, ja, im Gebet wollen wir ja Gott dafür gewinnen, dass er uns sich gnädig zuwendet. Und da darf man dann auch solche Sachen weglassen. Und interessant ist vielleicht auch, dass tatsächlich das Schilfmeerlied wird eigentlich, zumindest wer genug Zeit hat, das Morgengebet zu beten, wird an die Psalmen, die im ersten Teil des Morgengebets gesprochen werden, drangehängt. Das ist eigentlich ein Text, der täglich rezitiert wird. Und auch in den Segenssprüchen, die eben mit dem Schma Israel, dem Höre Israel, verbunden sind, auch da werden zentrale Aussagen gebracht. Und das heißt immer, und der die Ägypter geschlagen hat und uns heil durch das Meer geführt hat, also das wird zweimal täglich im Gebet erwähnt. Ist also von daher, und im Reformjudentum ist das teilweise geändert worden, auch um das rauszunehmen. Das ist eben auch die Frage, will man da wirklich jeden Tag dran denken oder das vielleicht auch ein bisschen auch in Proportionen setzen. Herr Aust.
Ja, bei mir hat das tatsächlich jetzt so ein bisschen gearbeitet und ich merke, wie unreflektiert ich tatsächlich, und da habe ich so gedacht, da muss man vielleicht auch als Religionslehrer mal ein bisschen darauf achten, wie man, sage ich jetzt mal, diese Exodus-Geschichte so weitergibt, weil das ist natürlich verführerisch, dass man dann sehr schnell auf der Seite der Guten, und da sage ich jetzt mal, Mose und die Hebräer ist, ne, und die bösen Ägypter, und so ist ja oft tatsächlich dann auch, so funktionieren ja auch so Geschichten und Kasperletheater, also da ist ja, und Kinder wollen das ja auch, ne? Die wollen sehr schnell in Schwarz-Weiß und Gut und Böse, und wer ist jetzt in dieser Geschichte der Böse und der Feind, und das ist sehr klar, und da ist man aber, da habe ich noch nie drüber nachgedacht, dann doch schnell irgendwie dabei, dass man vielleicht gar nicht mehr daran denkt, ja, aber das sind ja auch Menschen, die da sterben. Und das sind alles Geschöpfe Gottes, ne? Also das hat mich jetzt doch nochmal zum Denken gebracht. Und vor allen Dingen auch habe ich mich erinnert, dass ich auch schon so als 20-Jähriger immer wieder dieses Lied gesungen habe in der Osternacht, ohne da irgendwie drüber nachzudenken. Also da war ich auch voll in diesem, in dieser liturgischen und ja, ich sage jetzt mal Gregorianik oder Kirchengesang so drin, und auch später noch als Kirchenmusiker. Und jetzt merke ich gerade, das geht eigentlich gar nicht. Ja, okay, da habe ich heute noch mal was zum Nachdenken mitbekommen. Dankeschön.
Ja, ich glaube auch eins, was helfen kann mit der Analyse sowohl des Schilfmeerliedes als auch des Textes vorher, da wird ja dauernd von Ägypten als Kollektivbegriff im Singular gesprochen und eben von den Rossen und den Reitern. Also man könnte fast sagen, so wie der biblische Text es darstellt, er will sagen, dass diese Unheilsmacht vernichtet wird und damit irgendwo auch ein bisschen den Hintergrund stellen, dass damit auch konkrete Menschen sterben. Also sozusagen die Aussage ist, sagen zu wollen, das Böse wird vernichtet. Aber wir bleiben bei dem Problem, dass das Böse als abstrakt eben nicht vernichtet werden kann, sondern dass konkrete Menschen dabei sterben. Aber das ist, denke ich, vom Sprachgebrauch. Ich habe jetzt nicht nachgesehen, wie deutsche Übersetzungen das machen, aber da nochmal drauf zu achten, ist auch wichtig zu sagen, dass eigentlich, was das Lied will, wirklich die Vernichtung dieser bösen Macht zu zeigen und irgendwie dabei auch zurückzudrängen, dass dabei auch Menschen draufgehen bei diesem Besieg. Und das, denke ich, kann auch ein Ansatz sein, darüber nachzudenken. Und was auch spannend ist, das hatte ich in unserem Seminar zu Jona, das wir gerade hatten, auch mal erwähnt. Es gibt eine Midrasch-Tradition, die sagt, dass der König von Ninive, der ja umkehrt auf Jonas Predigt hin und damit wird Ninive gerettet und alle bleiben am Leben, dass der König von Ninive Pharao ist. Denn Pharao war der Einzige, der nicht im Meer untergegangen ist und ist sozusagen irgendwie, hat sich weiter bis nach Ninive durchgearbeitet und macht da einen Prozess der Umkehr durch, der ihn am Leben lässt. Und das ist etwas, was ich schon manchmal in rabbinischen Auslegungen gesehen habe. Die Rabbiner sind nicht glücklich damit, jemanden endgültig zu verurteilen. Sie versuchen, irgendwelche Lösungen zu finden, zu sagen, am Ende ist da doch noch ein Weg raus. Gilt auch für Nero, ich glaube Titus, wo man auch noch irgendwo gesagt wird, deren Enkel haben Tora gelehrt, also sind zum Judentum übergetreten, haben Tora gelernt. Also das ist ihnen irgendwo ganz wichtig und denke ich, steht auch in der Tradition auch der Propheten. Bei Ezechiel heißt es ja auch ganz, ich will nicht den Tod des Sünders, sondern dass er umkehrt. Also das, in dieser Tradition steht das irgendwo und Das passt auch hier zu unserem Schilfmeer. Und was es vielleicht auch heute noch ein bisschen schwer macht, das Schilfmeerlied in seiner Problematik zu sehen, ist natürlich, dass auch feministische Theologie so glücklich mit Liedern von Frauen ist, mit einer Frau, einer Prophetin, die ihre Stimme erhebt. Noch problematischer wird es eigentlich mit dem Deborah-Lied in Richter 5, wo ja noch viel weniger, das ist ja der, wo ja auch Jael besungen wird, die Sisera den Flock durch die Schläfe gejagt hat. Was im Übrigen, wenn wir das Schilfmeerlied im Laufe der jährlichen Tora-Lesung, nicht am 7. Tag von Pessach lesen, wird als Prophetenlesung das Deborah-Lied dazu gelesen. Und da haben wir auch eine Frau, die das Lied singt, aber eben auch ziemlich brutal. Und da ist sicher auch gerade im Hintergrund von feministischer Theologie, wie bringe ich das zusammen? Einerseits sind wir froh, die Frauen machen ihren Mund auf, die Frauen werden handgreiflich. Aber andererseits haben wir eben dieses Problem, und gerade im Buch der Richter ist es eigentlich noch problematischer, weil Jael ja eigentlich ziemlich heimtückisch Sisera in ihrem Zelt beherbergt und als er dann vor Erschöpfung eingeschlafen ist, ihn tötet. Das ist, was bei Miriam ja nicht der Fall ist. Miriam hat ja selber gar nichts getan, um die Ägypter zu töten, sondern freut sich einfach nur, dass der Sieg da ist. Das, in dem Sinne ist das Deborah-Lied nochmal ein Stück komplizierter auch. Also da, ja, da bleibt, denke ich, und da sind Widersprüche da, die man auch nicht so einfach auflösen kann. Und ich glaube, da ist auch wirklich wichtig, eben konkrete Situationen zu sehen. Was braucht man vielleicht gerade in einer konkreten Situation, in der man ist, welche Tendenz mehr hervorzuheben? Ja. Ja, sonst noch Anmerkungen?
Nein, aber also mir geht es auch so, das, was der ausgesagt hat, ist ja im Grunde genommen dann nochmal die christliche Osterliturgie daraufhin auch nochmal anzugucken. Und ich sag mal, warum die Lesung drin ist. Und das ist auch nochmal um die Taufliturgie und das aus dem Wasser. Und also das muss man, glaube ich, wirklich nochmal genau angucken, wie das auch nochmal christlicherseits dann im Rahmen dieser Liturgie eingeordnet wird. Also das ist ja auch nicht unproblematisch, sagen wir mal so. Also das, also wie man da auch, also ich finde schon das ganz gut, dass man im Grunde genommen jetzt nicht hingeht. Das gibt es ja auch manchmal. Und im Grunde genommen die Lesung aus dem Ersten Testament auf eine, also dann kommt dann die Schöpfungsgeschichte und das reicht dann. Und dann kommen die nächsten Lesungen, wenn man das in Gemeindekontexten zusammenkürzt, das finde ich auch überhaupt nicht in Ordnung. Aber das muss man, kann man ja trotzdem durch LektorInnen-Texte ja auch nochmal, ja, eben nochmal einordnen. Dann ist es, glaube ich, nochmal, also
Er
dieses
würde sich wahrscheinlich auch noch mal einen Blick in die Kirchenväter lohnen, weil die ja
auch, das
normalerweise eben diese
stimmt.
Texte typologisch interpretiert
Ja.
haben. Und ich kenne das von Origenes bei seinen Predigten zu Josua eben auch. Da geht es halt um den Kampf gegen das Böse, so, gegen die böse Welt, gegen das Böse im eigenen Innern. Und auf die Weise gehen sie halt mit diesen Texten um. Also das kann da vielleicht auch noch mal ein Ansatz sein. Und ich vermute mal, das ist eben auf die Schiene, weil in der Zeit, wo die Osternachtliturgie in den ersten Jahrhunderten entstanden ist, war ja auch schon diese typologische Auslegung da. Und ich vermute, dass das mitgespielt hat, um eben auch rechtfertigen zu können, sozusagen, diese Texte mit reinzubringen. Und könnte vielleicht sogar spannend sein, mal zu gucken, was es da konkret gibt an Kirchenvätertexten zu, um diese Texte irgendwo eben auch in einen Kontext, zu rücken.
Gut. Dann haben wir nächste Woche noch
Ja, nächste Woche soll es dann
eine.
eben gehen, wirklich um Sachen aus dem Kriegsrecht in Deuteronomium, da zu sehen, wie man da mit dem Feind umgeht, wie die Rabbiner da durchaus auch versuchen, eine Kriegsethik zu entwickeln. Ich denke, das geht dann noch ein bisschen weiter, weil heute haben wir ja zumindest in unserem ersten Teil die Verse aus Exodus 23, da ging es ja wirklich mehr um so private Fälle und dann beim nächsten Mal noch so ein bisschen mehr wirklich die große Frage des Krieges gegen einen Feind zu sehen. Das glaube ich, kann auch noch mal ganz spannend werden. Gut, dann wünsche ich eine gute Woche, ein schönes Himmelfahrtsfest und langes Wochenende ja auch. Dann werden wir